Am Abend vor seiner Abreise nach Abenai gaben ihm seine Kommilitonen eine Party. Es wurden häufig Partys gefeiert, schon beim kleinsten Anlass, doch Scheweck war erstaunt über die Energie, mit der diese betrieben wurde, und fragte sich, wieso sie so besonders schön war. Da er sich selbst nie beeinflussen ließ, wusste er nicht, dass er die anderen beeinflusste. Er hatte keine Ahnung, dass sie ihn mochten. Viele von ihnen mussten tagelang ihre Rationen gespart haben. Es gab unvorstellbare Mengen zu essen. Gebäck wurde in so großer Menge bestellt, dass der Refektoriumsbäcker seiner Kreativität freien Lauf ließ und bis dato unbekannte Köstlichkeiten zubereitete. Gewürzwaffeln, kleine, gepfefferte Plätzchen, die man zu geräuchertem Fisch aß, süße, geröstete Kuchen, herrlich saftig und voll Fett. Es gab Fruchtsaft, Konservenfrüchte aus der Gegend des Keranmeeres, winzige Salzkrabben und stapelweise knusprige Süßkartoffelchips. Diese Fülle von Speisen wirkte berauschend, alle waren ausgelassen. Einigen wurde schlecht. Es wurden Parodien und andere amüsante Aufführungen geboten, einstudiert und aus dem Stegreif. Tirin staffierte sich mit Lumpen aus der Recyclingkiste aus und begann als armer Urasti umherzuwandern, als der Bettler, der Habenichts. Eins der jotischen Wörter, die man in Geschichte lernte. »Gib mir Geld«, jammerte er, ihnen die Hand unter die Nase haltend. »Geld, Geld, warum gebt ihr mir kein Geld?« »Was, ihr habt keins? Lügner, dreckige Proprietarier, Profitler! Seht euch doch das viele Essen an! Woher habt ihr das, wenn ihr kein Geld habt?« Dann bot er sich selbst zum Verkauf an. Käuft mich, nur für ein kleines bisschen Geld«, winselte er. »Es heißt nicht käuft, es heißt kauft«, berichtigte ihn Rowab. Kauft mich, ist doch egal, seht her, diesen schönen Körper. Wollt ihr ihn nicht kaufen?« lockte Tirin, während er seine schmalen Hüften schwang und mit den Augenlidern klapperte. Schließlich wurde er öffentlich mit einem Fischmesser hingerichtet und kam in normaler Kleidung wieder. Es waren geschickte Harfenisten und Sänger unter den Gästen und es gab viel Musik und Tanz, vor allem aber Gespräche. Sie redeten, als wären sie von morgen an mit Stummheit geschlagen. Spät in der Nacht gingen die jungen Liebespaare davon, um in den Einzelzimmern zu kopulieren. Andere wurden müde und kehrten in ihre Wohnheime zurück. Zuletzt saß nur noch eine kleine Gruppe zwischen den leeren Bechern, den Fischgräten und den Kuchenkrümeln, die sie noch vor dem nächsten Morgen zusammenräumen müssten. Aber bis dahin waren es noch Stunden. Sie diskutierten. Sie unterhielten sich über dies und das. Bedab, Tirin und Scheweck waren dabei, zwei andere Jungen und drei Mädchen. Sie sprachen über die räumliche Darstellung der Zeit als Rhythmus und die Verbindung der uralten Theorie der numerischen Harmonien mit der modernen Temporalphysik. Sie sprachen über den besten Stil beim Langstreckenschwimmen. Sie sprachen darüber, ob ihre Kindheit glücklich gewesen war. Sie sprachen darüber, was Glück überhaupt sei. »Das Leiden ist ein Missverständnis«, erklärte Scheweck, mit großen, hellen Augen weit vorgebeugt. Er war immer noch schlaksig, hatte übergroße Hände, abstehende Ohren und eckige Knochen. In der Perfektion seiner Gesundheit und der Kraft junger Männlichkeit war er jedoch sehr schön. Sein dunkelbraunes Haar, fein und glatt wie das der anderen, trug er lang und mit einem Band aus der Stirn gehalten. Nur eine trug ihr Haar anders, ein Mädchen mit hohen Wangenknochen und flacher Nase. Sie hatte sich ihr dunkles Haar zu einer glänzenden, rings um den Kopf anliegenden Kappe geschnitten. Sie beobachtete Scheweck mit ruhigem, ernstem Blick. Ihre Lippen glänzten fettig von dem Kuchen, den sie gegessen hatte, und an ihrem Kinn klebte ein Krümel. »Es existiert«, fuhr Scheweck fort, beide Hände ausbreitend. »Es ist real. Ich kann es als Missverständnis bezeichnen, aber ich kann nicht vorgeben, dass es nicht existiert oder jemals aufhören wird zu existieren. Das Leiden ist die Voraussetzung, unter der wir leben. Und wenn es kommt, wissen wir es. Erkennen wir es als die Wahrheit. Natürlich ist es richtig, Krankheiten zu heilen, Hunger und Ungerechtigkeit zu verhindern, so wie es der gesellschaftliche Organismus tut. Doch keine Gesellschaft kann das Wesen der Existenz verändern. Wir können das Leiden nicht verhindern, dieses und jenes Wehwehchen ja, aber nicht den Schmerz an sich. Eine Gesellschaft kann nur sozialen Schmerz, unnötigen Schmerz lindern. Der Rest bleibt. Die Wurzel, die Realität. Wir alle hier werden das Leiden kennenlernen. Wenn wir 50 Jahre lang leben, werden wir 50 Jahre lang Schmerz gekannt haben. Und zum Schluss werden wir sterben. Das ist die Voraussetzung, unter der wir geboren werden. Ich habe Angst vor dem Leben. Es gibt Zeiten, da habe ich sehr große Angst. Dann kommt mir jedes Glück trivial vor. Und doch frage ich mich, ob nicht alles ein Missverständnis ist, diese Jagd nach dem Glück, diese Angst vor dem Schmerz, ob man nicht, statt ihn zu fürchten und vor ihm wegzulaufen, durch ihn hindurchgehen, über ihn hinauswachsen könnte. Denn da liegt etwas dahinter. Es ist das Ich, das leidet, und es gibt einen Ort, an dem das Ich aufhört. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ich glaube, dass die Realität, die Wahrheit, die ich im Leiden erkenne und nicht in Glück und Zufriedenheit, dass diese Realität des Schmerzes gar nicht Schmerz ist, wenn man hindurchgehen kann, wenn man es ganz bis zum Ende durchstehen kann. Die Realität unseres Lebens liegt in der Liebe, in der Solidarität, entgegnete ein hochgewachsenes Mädchen mit sanften Augen. Liebe ist die wahre Voraussetzung menschlichen Lebens. Bedab schüttelte den Kopf. Nein, Chef hat recht, sagte er. Die Liebe ist nur einer der Wege, die hindurchführen, und er kann abirren, das Ziel verfehlen. Der Schmerz verfehlt nie sein Ziel. Und darum haben wir keine Wahl. Wir müssen ihn ertragen. Wir werden es, ob wir wollen oder nicht. Das Mädchen mit dem kurzgeschnittenen Haar schüttelte heftig den Kopf. Aber das können wir nicht. Einer von 100, einer von 1000 geht den ganzen Weg, kommt bis ans Ende. Wir anderen geben weiter vor, glücklich zu sein, oder stumpfen einfach ab. Wir leiden, aber nicht genug. Und darum leiden wir umsonst. Ja, aber was sollen wir denn tun? Fragte Tirin. Uns jeden Tag eine Stunde lang mit dem Hammer auf den Kopf schlagen, um ganz sicher zu gehen, dass wir auch genug leiden? Ihr macht ja einen Kult aus dem Schmerz, wandte ein anderer ein. Das Lebensziel eines Odonias ist positiv, nicht negativ. Leiden ist dysfunktionell. Es sei denn als direkte Warnung vor Gefahr. Psychologisch und soziologisch gesehen ist es nur destruktiv. Und wovon wurde Odo motiviert, wenn nicht von einer außergewöhnlichen Empfänglichkeit für das Leiden, für ihr eigenes und das der anderen, hielt Bedab dagegen? Aber das gesamte Prinzip der gegenseitigen Hilfe ist doch dazu bestimmt, Leiden zu verhindern. Shevek saß auf dem Tisch und ließ seine langen Beine baumeln. Seine Miene war gespannt und ruhig. »Habt ihr jemals einen Menschen sterben sehen?«, fragte er die anderen. »Die meisten hatten es, in einem Wohnheim oder beim freiwilligen Krankenhausdienst. Alle, bis auf einen, hatten dann und wann bei der Beerdigung von Toten geholfen. Da war mal ein Mann, als ich in Südost im Lager war. Es war das erste Mal, dass ich so etwas gesehen habe. Am Motor eines Luftfahrzeugs war irgendetwas defekt. Er stürzte beim Start ab und geriet in Brand. Als sie ihn herauszogen, war er am ganzen Körper verbrannt. Er lebte noch ungefähr 2 Stunden. Er konnte nicht mehr gerettet werden. Es gab keinen Grund dafür, dass er noch so lange lebte, keine Rechtfertigung für diese 2 Stunden. Wir warteten darauf, dass von der Küste Betäubungsmittel herangeflogen wurden. Ich blieb mit 2 Mädchen bei ihm. Wir hatten die Maschine beladen. Einen Arzt gab es dort nicht. Man konnte nichts mehr für ihn tun, nur noch bei ihm bleiben. Er hatte einen Schock, war aber fast immer bei Bewusstsein. Er hatte entsetzliche Schmerzen, besonders in den Händen. Ich glaubte kaum, dass er wusste, wie sehr sein ganzer Körper verbrannt war. Er spürte den Schmerz fast nur in den Händen. Wir konnten ihn auch nicht berühren, um ihn zu trösten, denn wenn wir ihn anfassten, lösten sich sofort Haut und Fleisch, und er schrie fürchterlich. Wir konnten gar nichts für ihn tun, ihm überhaupt keine Hilfe leisten. Vielleicht wusste er, dass wir da waren, ich weiß es nicht. Es half ihm ja auch nichts, man konnte nichts mehr für ihn tun. Damals, wisst ihr, damals erkannte ich, dass man für niemanden etwas tun kann. Wir können uns nicht gegenseitig retten, nicht mal uns selber. Aber was bleibt da noch? Isolation und Verzweiflung. Du leugnest die Brüderlichkeit, Shevek, protestierte das hochgewachsene Mädchen. Nein, nein, das tue ich nicht. Ich versuche zu erklären, was ich mir wirklich unter Brüderlichkeit vorstelle. Sie beginnt bei dem geteilten Schmerz. Und wo endet sie? Du Das weiß ich nicht. Das weiß ich noch nicht.